Psalm 119, Vers 162, steht ein wunderbares Wort. Da geht es fast 170 Verse lang vom Wort und über das Wort des lebendigen Gottes. Und in diesem 162. Vers steht: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und wenn ich das höre, dann denke ich immer, also sind wir mal auf Jagd nach dem Wort Gottes. Und zu dieser besonderen Jagd und seiner Beute lade ich euch ein und werden wir eingeladen. Zuvor dürfen wir noch mal kurz still werden und um die Öffnung unserer Herzen bitten. Dein Wort, o Herr, sei unseres, sei ein Licht auf unserem Weg. Amen. Und nun haben wir heute früh alles etwas gemeinsam. Heute haben wir was Gemeinsames. Also heute früh, naja, es ist 10:30, also gut. Wir haben alle die Nacht hinter uns. Das dürfte klar sein. Vielleicht nicht ganz so eindeutig ist es, wie die Nacht war. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da auch unter uns gewisse Unterschiede gibt in der vergangenen Nacht. Sie könnte zum Beispiel traumhaft gewesen sein. Aber sie könnte auch traumlos gewesen sein. Und verzeihen über diese sprachliche Hürde, sie könnte auch traumatisch gewesen sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wiederum, eins verbindet uns auch, wir sind auf jeden Fall alle wieder aufgewacht. Und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt möchte ich euch heute mal schon wieder um 10:30 zu einer Traumreise einladen. Die lese ich mal vor aus der Bibel, in der Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Das ist die Übersetzung aus dem Hebräischen. Verse 10 bis 19. Und Jakob ging heraus aus Beersheba und ging nach Haran. Und er stieß auf einen Ort und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn unter sein oder auch zu seinem Haupt, kann man beides übersetzen, und legte sich an diesem Ort schlafen. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter oder Rampe war auf die Erde gestellt und ihr oberstes Ende reichte bis heran an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab. Und siehe, Jahweh stand über ihr, der Rampe. Man kann auch übersetzen, er stand neben ihm, beides möglich, und sprach: Ich bin Jahweh, der Gott Abrahams, deines Vaters, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich ganz gewiss dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten und nach Norden und nach Süden. Und es sollen gesegnet werden in dir und deinen Nachkommen alle Geschlechter auf der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und will dich schützen in allem, was du tun wirst, und will dich zurückkehren lassen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir zusagte. Und Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sprach: Fürwahr, Jahweh ist hier gegenwärtig und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar dieser Ort! Nichts anderes ist dies als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Und Jakob lud am Morgen auf und nahm den Stein, den er unter oder zu seinem Haupt gelegt hatte, und setzte ihn als steinerne Säule. Und er goss Öl über ihre Oberfläche. Und er nannte den Namen jenes Ortes Bethel. Ja, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte. Amen. Also eine Traumreise, und ihr merkt, fast in jeder Werbung, die man so mit der Zeitung kriegt, gibt es Angebote für Traumreisen. Und scheinbar ist der Jakob ja auch so der Traum, also der Traum ist ja überwältigend, was der dort erlebt. Der liegt da auf so einem Stein oder hinter so einem Stein, den er da rausgenommen hat und mit dem er sich vielleicht auch schützen wollte in der Nacht. Aber was der da gesagt kriegt, möchte man denken: Mensch, der hat ja ein Stein im Brett bei dem, der ihm diesen Traum schenkt. Aber man darf ja nicht vergessen, dass das, was er hinter sich hat, gerade eben alles andere als eine Traumreise war. Dieser Jakob im Hebräischen ist auf der Flucht und nicht, weil er eine Naturkatastrophe erlebt hat, sondern weil er ein Ding gedreht hat. Da denkt man als Normalverbraucher, der sich mit der Bibel nicht so auskennt, denkt man: Was steht denn in diesem Buch? Und dann müsst ihr mal das 27. Kapitel lesen. Der hatte noch einen Bruder, einen Zwillingsbruder, ne? Der war aber als erster aus dem Leib gekommen, aus dem Mutterleib. Und er kam dann an zweiter Stelle. Und dann hieß es, der Erstgeborene, der kriegt den Segen des Vaters. Und dieser Vater war nicht irgendjemand, das war der Isaak. Und der Isaak war auch nicht jemand, es war der Sohn, der verheißene Sohn des Abraham, also des Urvaters des Volkes Israel. Also da ist schon was dahinter. Hier ist eine geschichtliche Person, und zwar eine heilsgeschichtliche. Und der Erstgeborene ist berechtigt, den Segen Gottes von dem Gott Israel zu bekommen. Was hat seine Mutter Rebekka gemacht? Die hat den Jakob mehr geliebt. Die hat gesagt: Wir werden doch das dem Esau nicht überlassen, das machen wir unter uns, das Ding machen wir. Und dann steht das bis in die Einzelheiten. Wie der den blinden Vater, der schon blind war, überlistet hat, und wie er sich in den Raum geschlichen hat, er konnte bloß die Stimme nicht verstellen, aber hat von der Mutter von ein Fell gekriegt, Fell in der Hand. Der Vater durfte ihn berühren. Ja, das sieht ja aus wie Esau, der ist ja Jäger. Und der wird mir ein Wildbret bringen. Das hat die Mutter besorgt, hat es dem Jakob gegeben. Der hat es seinem Vater gegeben. Und der Vater sagt: Wer bist du? Ich bin Esau. Ja, und du redest doch wie Jakob. Aber zeig mal deine Hände. Doch, es ist Esau. Ja, ich bin Esau. Und dann hat er ihn gesegnet. Also wie der den überlistet hat, das steht bis in die Einzelheiten. Da hältst du die Luft an und denkst, also perfekte Lüge, perfekte Überlistung, Betrügerei. Und dann kam, als es passiert war und nicht mehr rückgängig zu machen war, der Esau mit seinem Wildbret. und wollte den Segen seines Vaters. Und da ist es klar, es war Betrug. Und jetzt kriegt der Esau eine Wut. Nicht wahr? Also sowas steht in der Bibel. Aber dann denke ich wieder, wenn ich das in der Bibel lese, eigentlich ist das gar nicht so altmodisch, dass man sagt, was waren denn das damals für Leute? Was steht denn hier in der Bibel? Also wie wir da entwickelt sind, die Evolution ist bei uns schon weit geführt. Also bei uns gibt es doch sowas nicht mehr. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, wird es schon wieder aktuell. Und jetzt wird es noch aktuell. Jetzt sagt der Esau, den bringe ich um. Wenn ich den Zeitung gucke, lese ich fast jeden Tag einen Bericht von irgendeinem Mord. Ganz abgesehen von den anderen Morden, die in dieser Welt passieren. Völkermorden. Welche Aktualität? Und jetzt gibt es nur eins für Jakob. Heißt übrigens, Jakob kommt von dem hebräischen Akaf. Das ist das Verb. Das heißt wörtlich hinterherschleichen, betrügen. Manchmal passt der Name unwahrscheinlich gut. Sagenhaft. Das Verb war später auch einen anderen gekriegt. Und nun haut er ab. Aber nicht nach dem Westen, sondern nach Haran. 1250 Kilometer von Beersheba, liegt westlich vom Toten Meer. Und da kommt er eben an so einen Ort. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn du auf der Flucht bist vor einem, der dich umbringen will. Also ich habe mal von einem psychisch Kranken, als ich da noch im Tierfeld war und in Hartenstein, da musste ich immer vom Tierfeld, vom Gottesdienst nach Hartenstein Gottesdienst. Und es war gerade Pfingsten, ne? Und da hast du natürlich den Kopf voll und denkst, ja, das musst du ja auch noch in Hartenstein predigen. Und da gucke ich raus und da gucke ich in meinem, denke ich, was hängt denn da für ein Zettel an meinem Scheibenwischer? Und dann lese ich den, also ihr glaubt es nicht, da habe ich eine Morddrohung auf dem Zettel. Ich wusste allerdings, das ist ein psychisch Kranker, aber immerhin. Und dann sollst du wieder predigen. Da habe ich schnell noch beim Kirchner dann in Hartenstein gesagt, du kannst du mal für mich beten, ich bin etwas schockiert, ich habe gerade eine Morddrohung auf dem Scheibenwischer gehabt. Also das ist nicht ganz ohne, da kann ich mich so ein bisschen, aber nun ja, auf jeden Fall ist er fix und fertig, es wird abends und er legt sich hinter den Stein. Ja, und jetzt geht's los. Er ist ein Betrüger. Er hat also wirklich was hinter sich. Er hat einen Albtraum hinter sich. Und jetzt kommt der Traum. Und jetzt denkst du, jetzt kommt der richtige Albtraum. Jetzt kriegt er aber eins drauf. In dem Traum. Hast du gedacht? Habt ihr das gehört? Also, das passt, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, das passt überhaupt nicht zu diesem Jakob. Nach unserer Moralvorstellung hätte der müssen aber jetzt was draufkriegen. Stattdessen, jetzt wird es traumhaft. Jetzt sieht er plötzlich eine Leiter. Aber wir übersetzen das mit Leiter. In Wirklichkeit heißt das so viel wie Rampe. Ich komme noch drauf. Vom Erdboden bis zum Himmel. Himmelsleiter könnte man natürlich auch sagen. Wisst ihr, wo die nächste Himmelsleiter ist? Weiß das jemand? Na, die Vogtländer müssen doch das wissen. Klingedoll. Genau, in Klingedoll. Nämlich auf dem Aschberg. Ja? Aber jetzt frage ich euch mal, wer weiß, wenn er die Himmelsleiter zum Aschberg hinaufgeht, woher das Wort Himmelsleiter kommt. Und wer hat eine Verbindung zu Genesis 28? Woanders kommt das nämlich nicht her. Ja? Wir sind christlicher als wir denken, aber das weiß ja keiner mehr. Himmelsleiter und Klingendorn. Also, das ist eine unglaubliche Sicht, eine traumhafte Sicht. Und Engel Gottes steigen hinauf und herab. Und dann steht Jahwe oben. Oder auch neben ihm. Man kann beides übersetzen. Was steckt da drin? Was ist das für ein Text? Und er redet mit ihm. Und er gibt ihm unglaubliche Zusagen, diesem Jakob, die Zusage, dass er sich ausbreiten wird in seiner Nachkommenschaft, dass das eine Sache wird, die weltweit ist, Ost, West, Nord, Süd, dass er selber mit ihm ist, dass das Land, wo er drauf liegt, ihm gehören wird. Das sind ja gewaltige Verheißungen. Und dann, nach diesem Traum, wacht der Jakob wieder auf. Aber das ist kein normales Aufwachen. Der wacht anders auf, als er eingeschlafen ist. Der wacht auf und sagt, hier ist Gott gegenwärtig. Der spürt seine Nähe. Und dann gibt er diesem Ort eine Beschreibung und sagt, hier ist das Haus Gottes, hier ist die Pforte des Himmels offen, hier ist ja was ganz Besonderes. Und er nennt diesen Ort Bethel, Haus Gottes. So weit, so gut, ja. Es ist ja alles noch so ein bisschen eigenartig, so ein bisschen nebelhaft, so ein bisschen unkonkret. Und da habe ich gedacht, jetzt gucken wir uns das noch ein bisschen konkreter an. Nicht? Vor allen Dingen deswegen, weil im Neuen Testament, ich weiß noch, ob das die Stelle kennt, an einer Stelle plötzlich, erstaunlicherweise, genau diese Stelle wieder auftritt. Jesus ist auf Suche nach ersten Jüngern oder begegnet Menschen, zum Beispiel Petrus und Andreas und so weiter und Nathanael, ersten Kapitel bei Johannes, letzter Vers, da spricht er zu diesem Nathanael, der ihn ganz neu kennengelernt hat, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes hinaufgehen und herabkommen auf den Sohn des Menschen. Plötzlich geht mir auf, hier ist schon im Keim, im Traum eine Wirklichkeit. Ein Traum wird Wirklichkeit. Kennst du diesen Satz? Jemand hat einen Porsche bekommen. Sagt er, ein Traum wird Wirklichkeit. Ich habe über Genex 1985 innerhalb von 2 Monaten mein erstes Auto bekommen. Da war ich 35. Weißt du, was das für ein Typ war? Ein Trabant. Ein Traum wird Wirklichkeit. Ja. Mit Heckscheibenhaltung. Wohlgemerkt. Also, das kennen wir ja, nicht? Aber jetzt gehen wir mal hier nach und sagen, ein Traum wird Wirklichkeit, wenn Jesus, dem ich absolut vertraue und nicht nur träume, diesen Traum, dieses Erlebnis des Jakob in Bethel herausnimmt und sagt, ich bin damit gemeint. In mir ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Dann gucke ich mir natürlich mal genauer an, was es denn zum Beispiel mit dieser Leiter auf sich hat. Da bleibe ich mal stehen. Ne? Die Leiter heißt in Wahrheit eigentlich mehr Rampe oder noch anders, Sulam ist das im Hebräischen. Dieses Sulam ist der einzige Ort im Alten Testament, wo dieses Wort vorkommt. Aber es kommt von einem Verb, salal. Und dieses salal heißt, also entschuldigt, wenn ich das mal so ein bisschen aufdrösle, das heißt so viel wie aufschütten eines Dammes, aufschütten. Und weißt du, was sprachlich mit schütten zusammenhängt? Das Wort Schutt. Und da haben wir natürlich die beste Erfahrung damit. Schutt. Ja, da ist eine Schuttrampe. Und da wird als Schutt, so ist es auch ursprünglich gemeint, eine Rampe. Und auf diese Rampe scheint im Traum vom Erdboden bis zum Himmel. Und jetzt sagt Jesus, ich bin's. Merkt ihr was? Durch ihn, und das ist jetzt die tolle Erfahrung, durch ihn wird die Rampe des Jakob zur Rampe, in Anführungsstrichen, auf Golgatha. Mittwoch ist Aschermittwoch, ne? Geht's wieder los, gedanklich. Aber was bedeutet das, wenn sich Jesus mit dieser Rampe identifiziert? Auf dieser Rampe ist plötzlich der Himmel gegenwärtig. Untergrund ist der Schutt. Und wenn ich ans Kreuz denke und zum Kreuz komme von Jesus, dann ist dieses Kreuz aufgerichtet und unterlegt mit Schutt. Was ist denn dieser Schutt? Der Schutt dieser Welt wird immer größer. Und auch mein Schutt ist dort dabei. Ich darf ihn mit dorthin bringen. Auch aus meinem Schutt ist die Rampe entstanden. Aber er hat diese Rampe im Griff. Das Kreuz ist der Ort, wo es auf diesem Schuttberg der ganzen Welt, ich muss das einfach mal so sagen, da sind wir alle mit gemeint und ich zuallererst. Da sind wir mit gemeint. Auf diesem Schutt hat er seinen sieghaften Kreuzessieg errungen. Auf einmal wird aus der Rampe das Kreuz. Und die Engel Gottes, die himmlische Welt, ist bei Jesus da. Die Engel Gottes. Ja, bis zum Gethsemane-Garten ist ein Engel bei Jesus und hat ihn gestärkt. Aber dort gibt das ab für uns, damit durch das Kreuz und nur durch das Kreuz, nicht beim lieben Gott, sondern beim liebenden Vater, der sich in Jesus Christus das Letzte und das Äußerste und das alles vom Herzen gerungen hat, damit ich und du, ich fange mal mit mir an, diese Rampe betreten kannst und den Weg zum Himmel gehen kannst. Und da könnte ich jetzt mit dem Lied, das singen wir dann, sagen, warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Und da kommt das nächste Geheimnis von Jesus. Im hebräischen Urtext, ich habe es euch ja vorgelesen, da kann man übersetzen, Jahwe stand über der Rampe, ganz oben. Und man kann genauso übersetzen, das kann ich euch jetzt nur einfach mal sagen, das müsst ihr mir mal glauben, ne? Dass er sagt, es kann auch übersetzt werden, und er stand neben ihm, unten auf der Erde. Beides ist im Hebräischen möglich. Und da sehe ich, wo ich das gelesen habe, war mir das wieder, dachte ich, Mensch, was steckt hier für ein Geheimnis drunter? Er ist ganz oben, unerreichbar. Und gleichzeitig kann ich das ist ein Geheimnis der Sprache, neben mir, er ist ganz nah. Und das ist es. Nicht? Bei Allah hast du nur einen fernen, unerreichbaren. Kann ja gar nicht anders sein. Aber das Einzigartige, Unverwechselbare, und da gibt es keine Parallelen in der ganzen Welt und Weltreligion, ist, dass wir in Jesus Christus den Gott haben, der heilig ist und gleichzeitig ganz tief unten am Kreuz furchtbar und schrecklich zugerichtet, gibt sein Letztes, sein Blut, damit keiner, der an ihn glaubt, verloren geht. Das steckt in diesem Text. Und jetzt wird, wenn ich euch das verkündige, aus dem Traum des Jakob die Wirklichkeit in Jesus. Und wenn ich das euch sage, da freue ich mich, weil ich weiß, in Jesus haben wir die Wirklichkeit Gottes, die Realität Gottes. Es ist eben kein Mythos. Wie kann ein Theologe heute in Frage stellen, dass dieser Jesus leibhaft von den Toten auferstanden ist? Unvorstellbar. Und da braucht man sich dann nicht zu wundern, dass es dann im Glauben oder auch in der Kirche bergab geht. Aber dieser Gott ist ein Lebendiger. Er hat Jesus geschickt. Es ist dieser Jesus eine Realität. Wir haben es mit einer historischen und mit einer ewigen Realität zu tun. Und nun kommen dem Jakob unglaubliche, herrliche Verheißungen. Die kann man gar nicht im Einzelnen sagen. Aber was mich bewegt hat, ich habe mich gleich darauf gestürzt, es werden in dir nicht nur deine Nachkommen gesegnet werden, sondern alle Geschlechter auf der Erde. Schon hier steht das. Und na, wer sind die? Das sind abgebildete Lauer. Das sind auch die Erzgebirgler. Das sind alle. In Jesus Christus breitet sich die Verheißung Israels aufs ganze Weltgeschehen aus. Herrlich ist das. Und jetzt wacht er auf. Da möchte ich manchmal denken, oh, wenn wir doch endlich aufwachen. Ich habe ehrlich gesagt auch mal gedacht zu meiner Frau, ich sage, Christian, die schläft ja noch. Oh, hast du schon mal erlebt, dass die jemand, wartest, dass jemand aufwacht? Da schläft er immer noch. Hoffentlich wacht er bald wieder auf. Und wenn ich mir das überlege, dass ich mich freue, dass jemand mal aufwacht, wenn du erlebst, dass Menschen, die völlig weg vom Glauben sind, plötzlich aufwachen. Ich habe kürzlich wieder mit meinem Zimmernachbarn in Kreischau gesprochen, wo ich einen Trümmerbruch hatte. Und der mir gesagt hat, als ich reinkam, der mir gesagt hat, also wenn es mich packt, haue ich den nächsten besten Bar über den Schädel. Den haben sie mir ins Nachbarbett gelegt. Er war alleine mit dem zusammen. Früh, wenn ich aufgewacht bin, hat er gesagt, ja, ist noch gut. Wunderbar. Ich war so dankbar, dass da so nichts passiert ist. Ne? Und na ja, und so weiter. Und eines Tages sagt er zu mir, 7 Wochen waren wir zusammen, 7 Wochen, sagt er zu mir, was liest sie da immer? Ich sage, die Losung, was ist denn das? Ich sage, habe ich es erklärt, ne? Gottes Wort, Herrnhut. Können Sie das auch mal laut lesen? Wenn Sie möchten, gerne. Ja, klar. Ich habe nicht gesagt, wer ich bin. Ne? Und dann sagt er, warum sind Sie immer so leise hinterher? Ich sage, ich bete. Beten? Was ist denn das? Der hatte schon den dritten Familiennamen als Mann. Dritten Familien, kannst du dir gar nicht vorstellen, was da los ist. Und dann sagt er, können Sie das auch mal laut machen? Ja, soll ich, mache ich. Habe ich laut gebetet. Ne? Eines Tages kommt er mit einer Bibel an. Das war nach 4 Wochen ungefähr. Gideon. Fängt er an, die muss ich mal lesen. Und ich getauft, nicht, keine Kirche, nie was vom Glauben von Jesus, ach, überhaupt nicht. Aber wir haben viel geredet. Manchmal bin ich rausgegangen, habe ich mal auf den Gang gesetzt, weil es mal einfach zu viel geworden ist. Aber dann bin ich wieder rein. Und dann hat er eben gesagt, ja, ich lese, das ist interessant, da kam bis zum Philipperbrief oder Kolosser, hat er gelesen. Und nach 7 Wochen, 4 Tage vor dem Ende, sitzt er an meinem Tisch oder an unserem Tisch dort, und faltet die Hände und sagt, Herr Jesus, ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich, komm in mein Herz und ich will nur noch dir gehören. Und jetzt sagt er mir, ich bin ja in Vielau umgekippt und habe mir den Bruch geholt während des Gottesdienstes, die Gemeinde weiß Bescheid, Und was daraus geworden ist, ich hätte mir was Schöneres vorstellen können, aber gut, ich muss dorthin und diesen Mann. Und er sagte, wenn ich jetzt wieder Long-Covid hinter mir habe, der hat Long-Covid wieder, geht gar nicht so gut, aber sagte, dann bin ich bereit, nach Fila zu kommen und mich vor die Leute hinzustellen, der Straßenarbeiter, und zu sagen, ich gehöre zum Herrn Jesus und an den glaube ich und das lasse ich mir auch nicht mehr nehmen. Nur ist das nicht auch was Wunderbares, dass man sagt, ja, da sind alle Geschlechter der Erde aufwachen, da ist einer aufgewacht, aus dem Tiefschlaf ist doch herrlich sowas. Und da sieht jetzt der Jakob, hier ist das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Deswegen müssen wir, aber nicht unter Druck, sondern in Freiheit, müssen wir Jesus Christus, den Weg aller Wege, in den Mittelpunkt stellen, dass zwischen Himmel und Erde jetzt nun die Verbindung da ist. Könnt ihr euch erinnern, wie die Merkel den Rügen, die neue Rügenbrücke eingeweiht hat, wisst ihr das noch? 2 Tage später bin ich nimmer gefahren mit meiner Frau. Da steht die vor dem Mittelpfeiler, ein Riesending mitten runter in den Strelasund und waagerecht die neue Straße. 2,5 Kilometer. Ich sagte, ach Merkel, wenn du das doch erkennen würdest, wovor du stehst, nicht bloß vorm Rügen, deinem Neuen, sondern vorm Kreuz, das das Festland mit der Insel verbindet. Und interessant, wie heißt die Stadt am Festland, Stralsund, ne? Und wie heißt der Arm, der Meeresarm zwischen Rügen und Stralsund? Die Strelasund. Und was steckt da drin? Sund, Sünde. Und davon kommt, ich bin sprachlich interessiert, von Sund kommt dann die Absonderung. Und Sünde ist nicht bloß eine böse Tat, da hat jemand umgebracht. Nein, das ist die Absonderung von Gott, durch die wir nichts zu ihm hin können. Und da ist letztlich die Brücke, das Kreuz. Und wir dürfen über dieses Kreuz zum himmlischen Vater kommen. Dann ist die Tür offen und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Und schließlich sagt er, hier ist Bethel. Ich denke nicht nur an Bodenschwingen, sondern ich denke auch an uns. Da, wo Jesus kommt und innewohnt in einem Herzen und wie dieser Mann sagt, komm in mein Herz, dort ist Bethel. Und da habe ich jetzt mal gelesen in der Idea, ne? Da haben sie jetzt eine Kirche in Meschede, das ist 64 gebaut, haben sie umgebaut oder bauen sie um zu einer Ferienwohnung. Hier im Kirchenraum werden kubisch 2 Schlafzimmer. Hier vorne am Altarraum wird eine Küche und ein Esszimmer eingerichtet und in der Sakristei, die wird zum Badezimmer. Ja, habe ich also gelesen. Und da habe ich gedacht, ja, dann müsst ihr eben also Sakristei im Badezimmer machen. Aber Bethel ist nicht daran zugrunde gegangen oder geht nicht daran zugrunde, sondern ist dort, wo Menschenherzen wieder erfüllt werden von der Liebe zu Jesus Christus. Jesus ist die Mitte, Jesus ist der Bewohner. Wo er ist, dort ist Bethel, Haus Gottes. Und das wünsche ich auch in Wildenau, dass Wildenau immer wieder und ganz neu wieder Bethel wird, Haus Gottes, wo Jesus wohnt, ist Gott real, gegenwärtig. Und da ist aus dem Traum eine Wirklichkeit geworden. Ne? Ihr könnt ruhig mal träumen, ne? Aber bitte, dieser Traum wird zur Wirklichkeit. Das haben wir heute wieder erfahren. Jesus hat selber gesagt, ihr werdet sehen des Menschen Sohn und die Engel Gottes herauf und herabsteigen auf ihn. Er ist's. Gut. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Mir reicht's. Amen. Und jetzt singen wir das Lied, ne? Warum sollte ich mich denn grämen? Da kommt auch der Gekreuzigte vor. Strophe 1 und 10 bis 12. Das ist 273.